Profil Podcasts.
Also ich bin jetzt nicht ein Fan von meiner eigenen Stimme. Das wäre auch ganz furchtbar. Wenn ich das sein würde, dann würde ich, glaube ich, auch Schwierigkeiten haben, irgendwie zu arbeiten. Wenn man natürlich seine Stimme dann immer kontrolliert und selbstverliebt in seine Stimme ist, das habe ich zum Glück irgendwie gar nicht.
Haben Sie die Stimme erkannt? Das war Andreas Fröhlich, die deutsche Stimme von Edward Norton, John Cusack und seit über 40 Jahren von Bob Andrews. Sie hören den Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und ich habe Andreas Fröhlich gefragt, ob er sich nach so einer langen Zeit immer noch auf ein Abenteuer der drei Fragezeichen vorbereiten muss.
Das läuft folgendermaßen. Wir kriegen alle drei das Manuskript nach Hause geschickt und dann liest man sich das einfach einmal durch, macht sich seine Markierung bei den Einsätzen und geht dann damit ins Studio. Also es ist jetzt keine große Vorbereitung, es ist einfach einmal ein gründliches Durcharbeiten des Textes und dann weiß man, um was es geht und dann lässt man sich völlig auf die Geschichte ein, wenn man im Studio ist.
Ist es eigentlich noch so ein magischer Moment, wenn Sie drei dann zusammenkommen, endlich wieder ins Studio und ein neues Abenteuer aufnehmen?
Naja, wir haben jetzt mittlerweile, wie Sie schon vollkommen richtig gesagt haben, schon über 200 Abenteuer erlebt und machen das ja eben auch schon seit 40 Jahren jetzt. Da lässt dann irgendwann der magische Moment etwas nach, sage ich mal. Aber es ist trotzdem immer wieder was Schönes und immer wieder was Großartiges, wenn wir uns 4 oder 5 Mal im Jahr in Hamburg treffen. Und das Schöne ist einfach, dass wie ein Ritual stattfindet. Das heißt, Jens sitzt immer links von mir, Oliver sitzt mir immer gegenüber. Wir nehmen das eben auch immer zusammen auf und wenn möglich eben auch wirklich mit den anderen Schauspielern, die dabei sind. Also es wird jetzt nicht so geixt, wie das heutzutage üblich ist. Das bedeutet, dass man getrennt voneinander aufgenommen wird, sondern wir machen das immer im Ensemble. Und in dem Augenblick, wo ich weiß, Jens ist links neben mir und Oliver, wie gesagt, mir gegenüber, verwandeln wir uns automatisch in 19-, 20-jährige Amerikaner, die seit gefühlten 40 Jahren Sommerferien haben und von einem Abenteuer ins nächste stürzen.
Ist das auch diese Kunst, dass Sie auch mit, also Sie sind ja nicht mehr 18, 19 Jahre alt, ich glaube, das dürfen wir hier verraten, dass das auch die Kunst ist, warum das noch immer aber so klingt, als wäre es so. Also auch, dass man sich quasi in diesen Sehnsuchtsort Rocky Beach irgendwie sehnt und da die Jugendlichen spielen will.
Also für uns ist es so, dass wenn wir den Text vor der Nase haben, wir automatisch dann eben wirklich in die Rollen schlüpfen, die wir nun schon so lange kennen, seit Jahrzehnten ausfüllen und darüber im Klaren sind, wie diese Rollen eigentlich zu funktionieren haben. Wir haben einfach das Glück, dass wir stimmlich nicht so sehr gealtert sind. Also wenn ich jetzt normal spreche, hört man natürlich schon, dass ich jetzt nicht 18, 19 oder 20 Jahre alt bin. Ich bin auf jeden Fall schon etwas älter. Aber wie gesagt, im Hörspiel kann man natürlich auch mehr behaupten, als wenn man jetzt das Ganze als Fernsehserie rausbringen würde. Und wenn wir da eben die Rollen übernehmen würden, würden die Zuschauer sofort merken, da stimmt was nicht. Die sind viel zu alt für die Rollen. Aber dadurch, dass wir das schon so lange machen, haben wir eben auch eine Spielfreude dabei und wissen auch, wie wir unsere Stimmen einzusetzen haben. Wir verstellen die Stimmen nicht, aber in dem Augenblick, wo wir den Text vor uns haben und wissen, was wir sagen, ist die Haltung klar. Und wenn man weiß, wie man in dieser Haltung sprechen muss, beziehungsweise wenn man die Situation spielt, verwandelt sich dann automatisch eben auch die Figur in einen 18-, 19-jährigen Jungen.
Jetzt ist ja kürzlich erst das aktuelle Abenteuer Tauchgang ins Ungewisse erschienen. Wenn das quasi das Hörspiel dann fertig ist, sind Sie da noch aufgeregt? Also freut man sich da schon, freuen Sie sich selber auch noch, da mal reinzuhören, sich das Ganze am Stück zu geben?
Ich muss leider gestehen, dass ich das ganz selten mache. Also ich höre mir die Hörspiele, wenn sie herauskommen, nicht unbedingt an. Ich höre sie mir dann zufällig vielleicht mal an, wenn meine Tochter sie hört, aber ich habe mir das abgewöhnt, mir die farbigen Hörspiele dann anzuhören. Ich kann es nun nicht so genießen, wie jetzt die Fans der drei Fragezeichen. Ah, jetzt kommt das neue Abenteuer raus, mal sehen, was sie jetzt wieder was es zu erzählen gibt oder was sie für spannende Abenteuer erleben, das ist mir vergönnt. Weil wenn ich mir jetzt anhöre, sagen wir mal die neue Folge, Tauchgang ins Ungewisse, in dem Augenblick höre ich eigentlich nur, wie Hörspiel gemacht wird. Mhm. Das heißt, ich sehe dann vom geistigen Auge nicht irgendwie die Landschaften, in denen sie sich da bewegen, sondern ich höre, wie die Aufnahmen stattfinden. Mhm. Ich weiß genau, wir saßen jetzt an dem Tag gegenüber, wir haben da gespielt, wir haben mit Requisiten gearbeitet. Also ich höre dann eher das Making-of als das die pure Geschichte, die man mir versucht zu erzählen.
Aber würden Sie dann vielleicht auch noch kleine Fehler entdecken oder Dinge, mit denen Sie unzufrieden sind oder so? Also wäre man dann vielleicht auch zu selbstkritisch?
Ja, natürlich. Genau, das möchte man ja eigentlich nicht. Also das passiert dann relativ häufig, dass man feststellt, man hätte den Satz ja auch völlig anders betonen können oder interessant. Da fühlte man sich jetzt gerade sehr, sehr wohl in der Szene. Sie klingt dann jetzt aber doch nicht so perfekt, wie man sich das vorgestellt hat, und andersrum genauso. Man stellt plötzlich fest, ach, das ist doch alles sehr, 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 sehr schön geworden. Man hätte eigentlich eher den Eindruck gehabt, dass man da eher nicht so richtig glücklich war. Das ist dann ein Moment, den hat man, wenn man sich mit Hörspielerei beschäftigt und wenn man dann eben auch als Hörspieler arbeitet. Aber als Konsument, der jetzt wirklich nur die Geschichten hört, kann ich das gar nicht hören. Das höre ich dann bei Hörspielen zum Beispiel schon, mit denen ich aber beruflich überhaupt nichts zu tun habe. Da genieße ich dann natürlich genauso wie jeder andere auch. Aber nicht bei den drei Fragezeichen. Das funktioniert in der Konstellation leider nicht.
Bei Ihnen, bei jemandem wie Ihnen, der schon so lange mit der eigenen Stimme arbeitet, kommt es da auch vor, dass man die eigene Stimme manchmal gar nicht mehr hören kann?
Das passiert auf jeden Fall. Also ich höre mir meine Sachen wirklich nicht häufig an. Und wenn ich mich im Fernsehen sehe und den Film synchronisiert sehe, ich gucke auch in erster Linie die Filme nicht synchronisiert, sondern ich gucke sie mit Originalton. Mhm. Das liegt jetzt aber auch wirklich daran, weil ich die Stimmen natürlich alle kenne. Ja. Und mich das dann auch einfach zu sehr ablenkt. Wenn ich genau weiß, jetzt kommt wieder der, okay, jetzt spricht der, das ist ja nicht so gut synchronisiert. Oder ich kann mich dann gar nicht auf die Geschichte konzentrieren. Ich will dann eigentlich wirklich der Geschichte komplett folgen und dann gucke ich mir eigentlich alles im Original an. Und wenn ich selber synchronisiere, ist das auch so. Also ich bin jetzt nicht ein Fan von meiner eigenen Stimme. Das wäre auch ganz furchtbar. Wenn ich das sein würde, dann würde ich, glaube ich, auch Schwierigkeiten haben, irgendwie zu arbeiten. Weil man natürlich seine Stimme dann immer kontrolliert und selbst verliebt in seine Stimme ist. Das habe ich zum Glück irgendwie gar nicht. Mhm. Ich liebe aber andere Stimmen. Also ich bin ein großer Fan von Stimmen. Bei Hörspielen oder bei Hörbüchern, da gibt es Leute, die ich ganz, ganz toll finde. Die höre ich dann lieber als meine eigenen Sachen.
Sie haben es ja früher schon angesprochen, so dass das Besondere an den drei Fragezeichen und an diesen Abenteuern, es sind immer Sommerferien, sie sind immer gute Freunde, sie haben eigentlich jetzt nie irgendwelche Liebesprobleme, was man vielleicht in dem Alter sonst hat, stolpern immer zufällig in neue Abenteuer, es ist immer aufregend, trotzdem ist es ein idyllischer Ort, dieses Rocky Beach. Glauben Sie, dass das auch so eine therapeutische Wirkung auslöst, diese Hörspielreihe, also dass das auch ein Grund ist, warum das noch immer so erfolgreich ist?
Ja, warum das immer noch so erfolgreich ist, das kann ich natürlich gar nicht richtig beurteilen und kann es auch nicht beantworten. Ich glaube, da fragen sich viele Leute, was ist eigentlich dieses Geheimnis dahinter, dass es immer noch so funktioniert. Man muss natürlich dazu sagen, dass es die drei Fragezeichen jetzt schon so lange gibt, 40 Jahre als Hörspiele, über 50 Jahre als Bücher. Das ist natürlich eine lange Zeit und die ersten Geschichten, die erzählt wurden, die noch von Robert Arthur und anderen Autoren stammen, die sind natürlich in einer anderen Zeit entstanden. Mittlerweile hat sich die Welt gedreht und hat sich verändert. Mhm. Das Schöne oder das Gute ist vielleicht wirklich, dass die drei Fragezeichen immer noch Werte vermitteln, die ich sehr, sehr gut finde. Also es gibt zum Beispiel keine Fäkalsprache innerhalb der Geschichte. Es gibt immer noch die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Mhm. Es gibt keine blutrünstigen Szenen, also es gibt keinen Splatter. Und zum Schluss wird alles mit einem kollektiven Abschlusslacher aufgelöst. Das heißt, es ist unglaublich unrealistisch, Aber trotzdem glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass die Welt heutzutage mit sozialen Medien und überhaupt der Verfügbarkeit von Nachrichten an allen Ecken und Enden, dass diese leichte Spießigkeit der drei Fragezeichen ein guter Gegenpol ist zur heutigen schnelllebigen Welt und zur schnelllebigen Zeit. Man kann sich daran orientieren und man kann sich festhalten. Und wenn man die drei Fragezeichen auch als älterer Mensch hört, dann hat man ja wahrscheinlich mit großer Sicherheit immer noch einen Bezug zu den drei Fragezeichen aus seiner Kindheit. Und wenn man die drei Fragezeichen jetzt immer noch hört, erinnert man sich, glaube ich, oft an seine Kindheit. Und selbst wenn die Kindheit nicht so unbeschwert war, im Großen und Ganzen war sie doch in den Momenten, wo man die drei Fragezeichen gehört hat, doch irgendwie vielleicht glücklich. Und man hat sich immer ein wenig an die Seite der drei Fragezeichen geträumt, als viertes Fragezeichen. Es waren Freunde, die man haben wollte, die genauso, die wahrscheinlich eine Freundschaft hatten, wie man sie sich erträumt hat. Und das macht es vielleicht so einzigartig und trägt dazu bei, dass die drei Fragezeichen eben als Konstante immer noch vorhanden sind. Und das ist vielleicht neben vielen anderen Aspekten, Alfred Hitchcock, das Design, die Musik und dann natürlich vielleicht auch die Tatsache, dass die Sprecher nicht ausgetauscht wurden, dass es immer noch die gleichen Stimmen sind. Vielleicht ist das Geheimnis der drei Fragezeichen.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie eigentlich zuerst Peter Shaw sprechen sollten und nicht Bob Andrews?
Ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Ich sollte wirklich erst Peter sprechen. Aber ich war gar nicht in der Lage, die Rolle richtig auszufüllen. Also Oliver und Jens, Jens sollte Bob sein und ich war ursprünglich als Peter vorgesehen. Der war viel mehr in der Lage, diesen Text zum Leben zu erwecken. Ich damals war gar nicht so begabt und das funktionierte gar nicht so. Und in der ersten Geschichte im Superpapagei taucht Bob auch erst später auf. Und als ich dann mir mühsam meinen Peter-Part abgerungen hatte, meinte Frau Körting, unsere Regisseurin, die heute auch immer noch unsere Regisseurin ist, vielleicht sollten wir die Rollen mal tauschen, dann wäre Jens, Peter und ich sei Bob, denn wir wussten damals eigentlich wirklich gar nicht, dass wir mehr als vier Folgen produzieren. Wir haben gedacht, wir machen jetzt erstmal an diesem Wochenende, waren zwei Tage, vier Folgen. Okay. Wir haben damals wirklich zwei Folgen am Tag aufgenommen. Die waren ja natürlich auch viel kürzer, die waren ja nur so um die 45 Minuten. Heute sind ja die Folgen doppelt so lange. Und dann gucken wir weiter. Deswegen, mich hat das gar nicht so gestört. Ich war eigentlich ganz zufrieden, dass ich so viel Text hatte. Aber jetzt kann ich mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass ich Peter wäre. Also ich bin Bob und bin auch mit meinem Bob voll und ganz zufrieden. Und wenn ich Jens sehe, dann sehe ich Peter vor mir. Und ich bin auch sehr froh, dass Jens Peter ist, nicht Bob.
Bob Andrews ist ja irgendwie auch so der Geerdete, kommt mir vor in dieser Dreierkonstellation. Der eine ist der Schlaumeier, der andere ist eher so der alles hinterfragt und eher der Furcht, der immer leichte Furcht hat. Bob Andrews eher so geerdeter Typ. Gibt es da Parallelen zwischen dem Sprecher und der Figur?
Eigentlich nicht unbedingt. Also Bob Andrews ist kurzsichtig, das bin ich auch. Bob Andrews interessiert sich für Musik, das tue ich auch. Und er liest viel, das tue ich auch. Aber was sonst Bob Andrews noch für Charaktereigenschaften hat, was er gerne mag, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel. Ich bin ja auch nicht selber Bob Andrews, sondern ich bin ja eigentlich wirklich nur der Interpret und dann eben auch wirklich nur der stimmliche Interpret. Was Bob noch für eine Figur ist, kann man gar nicht so genau sagen. Er hat eine Fähigkeit und die finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist natürlich auch ganz klar in einer Dreierkonstellation. Er ist der Vermittler, der Mediator. Wenn die beiden sich streiten, versucht er zu schlichten. Aber das macht Peter natürlich auch, wenn Justus sich mit Bob in die Wolle kriegt. Aber ich glaube nicht, dass sagen kann, dass ich sehr viel von Bob habe. Er hat auf jeden Fall relativ viel von mir.
Stand, weil Sie gemeint haben, auch der Mediator, gab es auch oft zwischen Ihnen dreien, zwischen den Hauptsprechern, gab es da oft künstlerische Differenzen oder stand das alles schon mal an der Kippe? dieses große Projekt?
Ganz ehrlich, nein. Wir sind auch wirklich sehr gut befreundet. Das ist natürlich auch klar, wenn man so lange zusammenarbeitet. Aber man darf nicht vergessen, wir sind natürlich keine Musikband. Wir sind jetzt nicht die Stones oder die Beatles oder die Bee Gees des Hörspiels. Wenn wir uns wirklich permanent sehen würden, wenn wir permanent zusammen im Studio wären, dann würden wir uns mit Sicherheit des Öfteren auch wirklich wahnsinnig in die Wolle gekriegt haben. Das ist natürlich ganz klar bei einer engen Zusammenarbeit. Aber wir sehen uns wirklich nur 4 oder 5 Mal für also 4 oder 5 Mal im Jahr für 3 oder 4 Tage in Hamburg. Ich bin aus Berlin, Olli ist auch aus Berlin, Jens wohnt in Hamburg. Wenn wir da zusammenkommen, sind wir eigentlich gleich mitten im Geschehen. Wir freuen uns, dass wir zusammen wieder vor dem Mikrofon stehen. Wir tauschen uns aus, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Und bevor wir uns anfangen könnten zu streiten oder in die Wolle zu kriegen, sind die Aufnahmen eigentlich schon wieder abgeschlossen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Es gibt da eigentlich keine großen Reibungspunkte. Und von unserer Seite gab es nie, also bis jetzt noch nie, Überlegungen, jetzt damit aufzuhören mit den 3 Fragezeichen. Warum sollten wir damit aufhören? Solange es Geschichten gibt, die spannend sind, und natürlich gibt es mit Sicherheit auch mal Geschichten, die sind überhaupt nicht spannend, die sind doof, die sind richtig dämlich. Also Geschichten wie Todesflug, wo Bob dann mit einem Space Shuttle durchs All fliegt, das ist natürlich total lächerlich. Aber solche kleinen Aussetzer, die gibt es überall. Solange es gute Geschichten gibt, solange es Autoren gibt, die gute Geschichten erzählen, und wir dürfen ja nicht vergessen, wir nehmen ja nicht einfach nur die Hörspiele auf, sondern wir kriegen immer eine Vorlage, eine Buchvorlage und müssen aus der Buchvorlage dann eine Hörspielfassung machen. Da sind natürlich manchmal Vorlagen dabei, die sich nicht so richtig gut als Hörspiel umsetzen lassen. Mhm. Aber solange das immer noch gewährleistet ist, solange wir ein gutes Team sind und solange es Spaß macht und, das ist das Allerwichtigste, solange man uns diese 3 Fragezeichen stimmlich abnimmt und wir nicht peinlich rüberkommen und der Eindruck entsteht, mein Gott, ja gut, jetzt macht er schon so lange. Wir merken definitiv, dass ihr eben schon langsam auf euer Rentenalter zugeht. Solange das gewährleistet ist, werden wir die 3 Fragezeichen auch noch weitermachen, jedenfalls von meiner Seite aus.
Jetzt haben Sie früher gesagt, dass Sie natürlich nicht Bob Andrews sind, sondern quasi ihm nur die Stimme geben, die deutsche Stimme. Auf der anderen Seite werden Sie natürlich mit dieser Figur identifiziert, vor allem nach so vielen Jahren und nach 4 Jahrzehnten. Ist das irgendwie Segen und Fluch zugleich oder werden Sie auch erkannt, wenn Sie jemanden ansprechen oder wie fühlt sich das an?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde das überhaupt nicht als Fluch. Also ich wüsste gar nicht, warum ich das als Fluch empfinden sollte. Wenn man mich erkennt, freue ich mich. Das passiert relativ häufig, dass man mich auf der Straße erkennt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nicht unbedingt, weil man meine Stimme als Bob Andrews erkennt. Da ist es wirklich ganz oft so, dass man sagt, man kennt die Stimme irgendwo hier. Moment mal, woher kennt man die? Und dann fallen vielen Leuten ein, ach ja, okay, Edward Norton oder John Cusack. Also es ist jetzt nicht unbedingt so Bob Andrews, weil Bob
das sind eher diese Synchronstimmen, also die.
Ja, eher die Synchronstimmen. Und das liegt vielleicht daran, weil die 3 Fragezeichen, die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, die ja nun auch wirklich viele, viele Leute gehört haben, da klingt seine Stimme völlig anders. Mhm. Die würde man heutzutage gar nicht mehr damit in Verbindung bringen. Also bei Jens zum Beispiel ist es so, Jens erkennt man immer an der Lache. Da weiß man immer ganz genau, das ist doch jetzt die Lache von Peter. Oder Jens hat auch eine sehr markante Stimme. Der, glaube ich, wird oft dann als Stimme von Peter erkannt, aber das ist bei mir jetzt nicht unbedingt so. Mhm. Und deswegen, ich freue mich immer. Ich war noch nie genervt, weil man mich erkennt. Und wenn man mich anspricht, freue ich mich. Aber wenn ich meinen Mund nicht aufmache, erkennt man mich auch nicht, was ich auch zum Beispiel sehr schön finde. ich leide definitiv nicht darunter. Und es ist auch nicht so, dass ich bestimmte Rollen nicht angeboten bekommen habe, weil ich doch eigentlich Bob Andrews bin. Wenn man sie mir nicht angeboten hat, konnte ich das natürlich auch nie erfahren, dass man sie mir eventuell nicht angeboten hat. Deswegen, ich empfinde es wirklich als große Freude, das immer noch zu machen. Und es gibt doch weitaus Schlimmeres, als 40 Jahre lang einen erfolgreichen Junior-Detektiv aus Rocky Beach zu sprechen.
Seit 2002, glaube ich, treten Sie mit Ihren Kollegen ja auch live auf, jetzt Ende Februar auch in Wien im Konzerthaus. Das sind ja teilweise richtige, wie Konzerte, also in der Waldbühne in Berlin und so weiter, vor Tausenden von Menschen treten Sie da auf. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee, das auch live umzusetzen?
Das war ursprünglich nicht die Idee der Plattenfirma, wie viele vermuten, sondern das war wirklich eine Idee, die Oliver Jens und ich hatten. Mhm. Wir haben im Studio immer sehr viel Spaß gehabt und irgendwann Anfang der 2000er Jahre haben wir gesagt, mein Gott, könnte man doch vielleicht auch mal vor Publikum machen. Mhm. Vielleicht in der Buchhandlung vor 200 Leuten, ist immer sehr lustig, wenn wir uns verlesen. Und das ist teilweise viel lustiger als der eigentliche Fall. Mhm. Davon kriegen die Leute aber nichts mit, weil sie ja dann die fertigen Folgen dann nur hören. Und dann haben wir das der Plattenfirma irgendwann mal vorgetragen, dass wir das gerne machen würden. Und die waren am Anfang gar nicht so begeistert. Die haben einfach gesagt, ja gut, und was soll das bringen und wie und was da. Die würden das mit einem Geräuschemacher machen, der macht dann so ein paar Geräusche. Und dann haben wir noch ein bisschen Musik. Da kennt ihr jemanden, der so ein bisschen auf der Orgel rumspielt. Wir probieren das einfach mal aus. Und die haben gesagt, naja, wenn er machen soll, gut, okay. Und dann haben wir ein Stück ausgearbeitet, ein Konzept dazu entwickelt. Mhm. Und dann sind wir damit losgezogen und haben aber relativ schnell gemerkt, dass die Buchhandlungen gar nicht ausreichen. Denn da gehen jetzt nur 200, 300 Leute rein. Es sind viel mehr Leute daran interessiert, zuzugucken, wie wir ihr Spiel machen. Und dann sind wir relativ schnell auf größere Kinos ausgewichen, wo dann schon 500, 600 Leute Platz fanden. Das war damals mit Master of Chess der Fall. Und das hat sich dann immer weiter entwickelt und wurde dann immer größer. Und jetzt ist es eben so, dass wir mittlerweile, glaube ich, jetzt schon unsere fünfte Tournee machen mit dem dunklen Taipan. Und wie Sie vollkommen richtig sagten, eben auch damit in Österreich sind und auch in der Schweiz. Und das ist einfach was ganz Besonderes für uns, wie wir als, also ich persönlich bezeichne mich ja nicht als Schauspieler, sondern eigentlich als Hörspieler. Das bedeutet, ich bin eigentlich ein unsichtbarer Künstler, wenn man so will. Bin also nicht großartig zu sehen, höchstens bei Lesungen, aber bei so einem Live-Hörspiel hat das Ganze natürlich wirklich, das muss man sagen, jetzt Showcharakter. Es ist wirklich ähnlich wie bei einer Rockband, die dann mit großem Gerät auffährt und frenetisch bejubelt wird, dass man manchmal den Eindruck hat, man ist jetzt hier nicht irgendein Hörspielsprecher, sondern man ist Robbie Williams. Und das ist natürlich was Großartiges.
Aber dass da auch mal was schief geht, das gehört quasi auch zum Konzept, oder? Das darf auch irgendwie was schief gehen, man darf sich verlesen oder man darf Fehler machen, oder wie gehen Sie da um bei diesen Live-Lesungen mit sowas?
Also es ist natürlich ganz, ganz natürlich, dass man dann eben, wenn man 2-Stunden-Programm hat, das heißt also, dieses Programm ist 2 Stunden lang, der erste Teil ist 1 Stunde, dann gibt es eine 30-Minuten Pause, dann geht es eben nochmal 1 Stunde weiter. Es ist ganz klar, dass in diesen 2 Stunden Bühnenprogramm irgendwelche Sachen schief gehen. Aber es ist nicht so, dass wir dann irgendwas künstlich einbauen. Das ist natürlich, es gibt Sollbruchstellen, wo man aussteigen kann. Mhm. Aber trotzdem, wir verlesen uns jetzt nicht mit Absicht oder so, sondern wir lesen den Text eben auch vor. Es ist eben kein Theaterstück, sondern wir stehen an Pulten vor Mikrofonen und lesen unseren Text. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir eben wirklich nicht mehr die jugendlichen Detektive sind und uns auch sehr viel bewegen vor dem Mikrofon, also in früheren Geschichten wurde dann auch gesungen, es wurde getanzt. Diesmal gibt es andere Überraschungen, wo wir irgendwie zeigen, wie man vor dem Mikrofon arbeitet. Ist es ganz zwangsläufig, dass Sachen schief gehen. Mhm. Also schon Leute über irgendwelche Sachen gestolpert, der Text ist runtergefallen, man konnte nicht mehr weiter, irgendwie die Technik fällt aus, das Licht geht aus. Also sind immer Sachen, die natürlich auch in die Hose gehen. Wenn man Theater spielen würde, wenn man jetzt Shakespeare spielt oder Thomas Bernhard in Österreich vorträgt und dann sich plötzlich verspricht, dann sind die Leute natürlich entsetzt, denn man nimmt ihnen ja die Illusion, das steht jetzt gestandener Schauspieler, man möchte das ja gar nicht wissen, man möchte sich ja entführen lassen von der Geschichte. Das möchte man bei den 3 Fragezeichen natürlich auch, Aber wie gesagt, es ist ja eine Hörspielshow. Das heißt, wir zeigen auch ein bisschen, wie Hörspiel funktioniert. Und der wahre Star dieses Abends, schon in den letzten Live-Touren, aber auch hier wieder beim Dunklen Katan, ist natürlich der Geräuschemacher, der eben wirklich auf verrückteste Arten und Weisen seine Geräusche produziert. Und selbst bei dem gehen Sachen schief und wir fordern ihn auch kräftig heraus, ob er eventuell dann mal ein Geräusch eben nicht hinkriegt, obwohl es eben hier im Manuskript steht. Das sind alles Sachen, da lebt es eben wirklich davon. Und je mehr wir uns versprechen, desto mehr Applaus bekommen wir. Das kann man sich natürlich im Theater, bei einer ernsthaften Theaterinszenierung nicht vorstellen. Wenn die Leute sich da versprechen und Hänger haben, dann kann es sein, dass sie ausgebuht werden und keinen Applaus bekommen am Ende. Aber für uns oder für das Publikum ist es anscheinend großartig, wenn sie sehen, dass wir nicht nur irgendwelche Maschinen sind, die ihren Text darunter lesen, sondern dass wir Menschen sind, die dahinter stehen. Mhm. Und das wird dann eben auch gutiert und mit Beifall gemacht. Und das freut uns natürlich.
Wenn Sie jetzt Sie machen ja auch so viele Lesungen oder machen Hörbücher. Sie haben ja auch diese Reihe Handverlesen mal herausgebracht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die jetzt quasi noch erscheint oder nur punktuell erscheint. Aber ärgern Sie sich eigentlich noch, wenn Sie sich verlesen, wenn Sie da so drinnen sind und es gibt einen schlechten Tag und heute soll es einfach nicht so sein? Also bringt Sie das in Rage?
Ja, das bringt mich immer noch in Rage. Ich bin jetzt immer viel ruhiger geworden, aber früher war es wirklich so, dass ich wirklich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Ich habe früher auch beim Verlesen Bleistifte zerbrochen. Und das Schlimme war, wenn ich keine Bleistifte hatte, dann musste ich irgendwas anderes haben, um mich abzureagieren. Dann hat das Studium mir immer Bleistifte daneben gelegt, die ich extra nicht kann, wenn ich mich verlese. Aber mittlerweile verlese ich mich immer noch, aber ich reg mich nicht mehr so auf, weil es ist letztendlich albern. Aber es ist natürlich klar, weil ich versuche ja nicht einfach nur den Text zu lesen, sondern ich versuche den Text ja irgendwie zu interpretieren. Mhm. Und ich verstehe mich da eben als Hörspieler, der im besten Fall den Text so liest, dass man nicht den Eindruck hat, er liest ihn nur vor, sondern er erzählt mir etwas. Und ich versuche dann natürlich auch bei der wörtlichen Rede in die Figuren hinein zu schlüpfen, also ihnen eine bestimmte Farbe zu geben. Und gerade im Dialog mit anderen Figuren spricht der eine eben so, der andere spricht so. Und wenn mir das nicht gelingt, bei einem großen Absatz, manchmal sind die Sätze ja über Seiten, ja, oder unendlich lange Passagen, wo man nicht jetzt plötzlich einfach irgendwo wieder neu ansetzt, sondern man muss dann eigentlich oft die ganze Szene nochmal machen, wenn mir das zwei- oder dreimal hintereinander passiert. Und dann noch kurz vorm Ende, wo ich jetzt fast durch bin, dann werde ich natürlich so ein bisschen ungehalten. Aber sowas passiert und man kann auch immer vieles schneiden. Und ich denke mal, dass das auch dazu gehört. Wenn man einfach nur langweilig irgendwas runterliest, dann hat man auch keine Spannung. Man braucht schon so ein bisschen Erregung dabei. Also ich habe definitiv Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich Text interpretiere. Und das muss auch so sein.
Gibt es eigentlich gewisse Texte, Sie haben früher auch Thomas Bernhard genannt, die Sie unbedingt einmal interpretieren möchten?
Ja, ich bin ein großer Fan von Thomas Bernhard, der ich jetzt auch gerade hier mit jemandem aus Österreich rede. Natürlich, das war auf jeden Fall jemand, den ich privat sehr gern gelesen habe. Ich habe dann auch hier in Berlin, habe ich in der Grunewaldkirche Texte von Thomas Bernhard gelesen und vorgelesen. Und da war es dann auch mal ganz interessant rauszufinden, wie liest man einen Thomas Bernhard-Text. Ist ja nun auch nicht so leicht geschrieben, aber hatte dann irgendwann mal herausgefunden, wie es für mich am besten funktioniert, wie ich Thomas Bernhard lese, weil die Sätze ja auch in der Interpunktion sehr, sehr kompliziert sind und auch wirklich sehr, sehr lang. Und diese Art und Weise, wie das gelesen wird, das hat mir Peter Fitz, ein sehr, sehr renommierter Thomas Bernhard-Interpret, der hatte mir mal gezeigt, wie das funktioniert. Also ich hatte mir eine Live-Lesung von ihm angesehen und da war mir plötzlich klar, wie man eigentlich Thomas Bernhard lesen muss. Atemlos.
Atemlos.
Ja, er litt ja auch Zeit seines Lebens unter einer Lungenerkrankung. Mhm. Und Und genauso ist auch sein Text geschrieben. Und als ich das für mich entdeckt hatte, beziehungsweise mir abgucken konnte von dem großartigen Peter Fitz, wusste ich eigentlich auch, wie ich für mich den Text interpretieren sollte. Und lese Thomas Bernhard immer noch sehr gerne. Vorzugsweise Beton und Holzfällen.
Okay. stimmt es eigentlich, dass Sie auch einen eigenen Roman noch in der Schublade haben?
Das stimmt. Ja.
Aber es ist keinen Plan, es zu veröffentlichen, oder?
Nein, weil er auch noch nicht zur Veröffentlichung gedacht ist. Aber das wird passieren, auf jeden Fall. Aber im Augenblick nicht. Ich habe keine Zeit, den zu veröffentlichen. Ich muss wieder andere Sachen machen. Aber es wird irgendwann passieren. Dann komme ich auch nach Österreich und werde es daraus vorlesen und mich auf der Bühne live versprechen und aufregen und Bleistift zerbrechen.
Wunderbar. Herr Fröhlich, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war mir eine Freude.
Und ja, es war mir auch eine Freude. War sehr schön.
Dankeschön.
Tschüss.
Danke, ciao.